Es ist jetzt fast 80 Jahre her, als Dietrich Bonhoeffer im KZ Flossenbürg hingerichtet wurde. Seine letzten Worte waren: Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Hans Scholl, ein Zeitgenosse Bonhoeffers, der ebenfalls im Widerstand war, sagte, bevor er mit seiner Schwester Sophie Scholl hingerichtet wurde: Es lebe die Freiheit. Ganz anders die letzten Worte des britischen Staatsmannes Winston Churchill: Es langweilt mich alles. Krass, oder? Stilvoll dagegen verabschiedete sich der Kapellmeister der Kapelle der Titanic mit den Worten: Leben Sie wohl, meine Herren. Und dann ging das Orchester in eisigen Fluten unter. Schon krass. Von Leonardo da Vinci heißt es, der wirklich ein unerreichtes Genie war, der blickte vor seinem Tod oder im Angesicht seines Todes sehr selbstkritisch auf seine Lebensleistung zurück und sagte: Ich habe Gott und die Menschheit beleidigt, denn meine Arbeit erreichte nicht die Qualität, die sie hätte haben sollen. Jesus dagegen konnte auf eine vollkommene Lebensleistung zurückblicken, und nicht nur auf eine Lebensleistung, sondern auf eine vollkommene Todesleistung. Er hatte Gottes Absicht vollkommen erfüllt und die Menschen, die dieses Lebenswerk annehmen, vollkommen gemacht. So unterschiedlich können letzte Worte sein. In den 4 Berichten über die Kreuzigung in den Evangelien werden auch letzte Worte von Jesus zitiert, und jeder Bericht setzt seine eigenen Schwerpunkte, und man kann diese letzten Worte auch zusammen lesen, aber heute soll es um ein ganz besonderes letztes Wort gehen, nämlich das Johannes überliefert hat. Und Johannes war als einziger Jünger dabei, als Augen- und Ohrenzeuge, und er hat gehört, was Jesus gesagt hat, nämlich diese 3 Worte: Es ist vollbracht. Und über diese 3 letzten Worte von Jesus möchte ich mit euch heute nachdenken. Es ist vollbracht. Doch bevor wir diese 3 Worte jetzt, bevor wir diese 3 Worte hören, wollen wir diesen gesamten Bericht einmal auf uns wirken lassen, was da an Karfreitag damals geschehen ist, nach dem Johannesevangelium. Es beginnt mit einer ganz banalen Aussage, aber trotzdem tiefgründig, so typisch Johannes. Das sind ganz schlichte Aussagen, die aber beim näheren Nachdenken wirklich in die Tiefe führen. Und da heißt es in Johannes 19, Abvers 16: Da lieferte Pilatus ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt werden konnte. Das heißt, die Juden hatten gar nicht das Recht, Jesus zu kreuzigen. Sie brauchten den Römer, der es ihnen ausgeliefert hat. Aber letztlich konnte auch er nichts tun. Auch das hatte Jesus ihm unmissverständlich deutlich gemacht. Johannes wusste, letztlich war es Gott selbst, der Jesus ausgeliefert hat, dass sie das mit ihm tun konnten, was sie wollten. Und es war alles Gottes Plan. Es lief alles nach Gottes Plan. Und Jesus war sich dessen vollkommen bewusst, dass hier alles nach Plan abläuft. Und so wird es dann weiter ausgeführt. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu dem Ort, der Schädelplatz heißt, auf Hebräisch Golgotha. Dort wurde Jesus gekreuzigt. Und mit ihm noch 2 weitere, einer auf jeder Seite und Jesus in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild oben am Kreuz anbringen, auf dem geschrieben stand: Jesus, der Nazoräer, der König der Juden. Viele Juden lasen das Schild, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, lag nahe bei der Stadt. Die Inschrift war in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes sagten zu Pilatus: Schreibe nicht der König der Juden, sondern dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf. Sie waren zu viert und jeder erhielt seinen Teil. Dazu kam noch das Untergewand, das war in einem Stück gewebt und hatte keine Naht. Die Soldaten sagten zueinander, das zerschneiden wir nicht. Wir lassen das Los entscheiden, wem es gehören soll. So ging in Erfüllung, was in der Heiligen Schrift steht. Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los über mein Gewand. Genau das taten die Soldaten. Nahe bei dem Kreuz von Jesus standen seine Mutter und ihre Schwester. Außerdem waren Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala dabei. Jesus sah seine Mutter und neben ihr den Jünger, den er besonders liebte. Da sagte Jesus zu seiner Mutter, Frau, sieh, er ist jetzt dein Sohn. Dann sagte sie zu dem Jünger, sieh, sie ist jetzt deine Mutter. Von dieser Stunde an nahm der Jünger sie bei sich auf. Nachdem das geschehen war, wusste Jesus, dass jetzt alles vollbracht war. Damit vollendet würde, was in der Heiligen Schrift steht, sagte er, ich bin durstig. In der Nähe stand ein Gefäß voll Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, dann legten sie ihn um einen Ysopbund und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er den Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Er ließ den Kopf sinken und starb. Und die weiteren Ereignisse, die dann berichtet werden nach seinem Tod, zeigen, dass Gott selbst da noch alles unter Kontrolle hatte und sich nach seinem Tod eine weitere Verheißung des Alten Testamentes erfüllen sollte. Johannes berichtet weiter, es war der Tag vor dem Sabbat, der außerdem ein hoher Festtag war. Die jüdischen Behörden wollten nicht, dass die Gekreuzigten den Sabbat über am Kreuz hängen blieben. Deshalb baten sie Pilatus, ihnen die Beine brechen zu lassen, dann sollten die Toten weggebracht werden. Die Soldaten gingen hin, sie brachen nacheinander die Beine der beiden Männer, die zusammen mit Jesus gekreuzigt worden waren. Als sie zu Jesus kamen, merkten sie, dass er schon tot war. Darum brachen sie ihm nicht die Beine. Aber einer der Soldaten stach ihm mit seiner Lanze in die Seite. Da flossen Blut und Wasser heraus. Derjenige, der das gesehen hat, hat es bezeugt. Seine Zeugenaussage ist glaubwürdig. Er weiß, dass er die Wahrheit sagt. Dadurch könnt auch ihr zum Glauben kommen. Das ist alles geschehen, damit die Heilige Schrift in Erfüllung geht. Dort heißt es, sie werden ihm keinen Knochen brechen. Und an einer anderen Stelle steht, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Und mit diesem Hinweis blickte Johannes schon in die Zukunft, in die ferne Zukunft und erinnert an das, was der Prophet Zacharja in Kapitel 12 voraussagt, nämlich am Ende der Zeit werden die Juden durch den Heiligen Geist Jesus erkennen können. Und dann heißt es, sie werden Jesus sehen als den, den sie durchbohrt haben. Und dieser Lanzenstich in die Seite hat quasi diese Prophetie schon vorbereitet, dass Jesus durchstochen ist und sie einmal ihn sehen werden. Am Kreuz wurde sehr viel vollbracht, viel mehr, als man zunächst glaubt und vermutet. Jemand hat mal gesagt, diese drei Worte sind die wichtigsten Worte des Neuen Testamentes. Es ist vollbracht. Im Griechischen steht da das Wort Telestai. Da steckt das Wort Ziel drin. Das heißt, da ist was ans Ziel gekommen. Man könnte auch sagen, ein Marathonläufer läuft über die Ziellinie und sagt vollbracht. Ich bin ans Ziel gekommen. Ich habe den Lauf vollendet. Da ist etwas zur Vollendung gekommen. Das meint dieses Wort. Ans Ziel gekommen. Aber zunächst heißt dieses Wort oder bedeutet dieses Wort ganz einfach, was da steht, geschafft. Ich habe es geschafft. So wie wenn jemand gestorben ist und der wirklich gelitten hat bis zuletzt. Und das kennt man ja auch, dass man sagt, jetzt hat er es geschafft. Oder jetzt hat sie es geschafft. Aber Jesus hat noch viel mehr geschafft als den Tod. Eine göttliche Mission ist erfüllt worden mit diesen Worten. Es ist vollbracht. Als Jesus am Kreuz hing, wusste er, jetzt hat sich alles erfüllt, was von Urzeiten her von langer Hand von Gott geplant war. Aber vielleicht ist euch beim Lesen auch aufgefallen, dass Jesus da noch ein paar Dinge regeln musste, die auch noch erfüllt werden mussten. Zwei kleine Dinge. Zunächst sorgte er für seine Mutter. Als Witwe war sie alleine auf sich gestellt. Und daher hat er sie seinem Lieblingsjünger, dem Johannes, anvertraut und gesagt, sie ist jetzt deine Mutter. Und er nahm sie an. Und dann heißt es, nachdem das geschehen war, wusste Jesus, dass jetzt alles vollbracht war. Aber es fehlte doch noch eine Sache, hat noch gefehlt. Und dann heißt es weiter, damit wirklich vollendet würde, was in der Heiligen Schrift steht, dass es auch die letzte Verheißung auch noch erfüllt wurde, sagte Jesus, ich bin durstig. Und das sagte er, damit sich eine Voraussage aus Psalm 22 erfüllt. Da heißt es, trocken wie eine Tonscherbe ist meine Kehle und die Zunge klebt mir am Gaumen. So legst du mich in den Staub zu den Toten. Jesus hat also ganz bewusst Wort für Wort, Verheißung für Verheißung erfüllt, wie es im Alten Testament über seinen Tod vorausgesagt wurde. Und gerade Psalm 22, da wird ganz viel vorausgesagt über seinen Tod. Johannes nennt weitere Details der Kreuzigung, die bereits im Alten Testament vorausgesagt wurden. Nämlich, dass seine Kleider verteilt werden sollten, dass um sein Gewand gewürfelt würde. Und bei der Einsetzung des Passamals, damals in Ägypten, sagte Gott zu Mose über dieses Passalamm, ihr dürft dem Lamm keine Knochen brechen. Und Jesus sah sich ja als Lamm Gottes. So hatte Johannes der Täufer ihn angekündigt. Schau, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Jesus verstand sich als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und so musste es kommen, dass diesem Lamm Gottes die Beine nicht gebrochen würden. Und im Psalm 34 heißt es über den Herrn, dass der Herr dafür sorgt, dass seinem Gerechten die Beine nicht gebrochen werden. Kleines Detail, dass es nicht so gekommen ist, dass ihm nicht die Beine gebrochen wurden. Jesus hat wirklich die Schrift erfüllt. Die Prophezeiungen des Alten Testamentes haben sich Stück für Stück haargenau so erfüllt. Und das meinte Jesus auch, als er sagte, es ist vollbracht. Die Verheißungen des Alten Testamentes sind sozusagen erfüllt, soweit sie bis dahin zu erfüllen waren. Und für das, was sich noch nicht erfüllt hat, wurden die Grundlagen gelegt. Siehe die durchbohrte Seite. Da wurde das schon vorbereitet, dass einmal am Ende der Zeit die Juden die durchbohrte Seite sehen. Es gibt zahlreiche Vorhersagen über das Leben von Jesus, beginnen mit dem Ort seiner Geburt und enden nicht nur mit dem Hinweis auf sein Grab, sondern gehen noch weit darüber hinaus. Damit wird deutlich, das gesamte Alte Testament läuft auf diesen einen Moment am Kreuz zu. Und so kann man sagen, am Kreuz hat sich der Plan Gottes erfüllt. Und das meinte Jesus auch mit dem Ich, es ist vollbracht, dass sich der Plan Gottes erfüllt hat, komplett erfüllt. Was am Kreuz geschehen ist, das wurde von langer, langer Hand geplant. Im Epheserbrief Kapitel 1 heißt es, bevor die Welt erschaffen wurde, hat Gott schon die Erlösung geplant. Da gab es noch nichts, da gab es noch kein Universum, noch gar nichts, da hat Gott schon die Erlösung geplant. Und das Geniale daran ist, da hat er schon an dich gedacht und an mich gedacht, obwohl es noch gar nichts gab. Als Gott die Menschen erschaffen hatte, wusste er schon, dass sie ihm nicht gehorchen würde. Unverständlich, dass er sie trotzdem geschaffen hat. Als freie Wesen, die sich mit freiem Willen gegen ihn entscheiden konnten. Offenbar ist Gott so ein unverbesserlicher Menschenliebhaber, dass er gesagt hat, ich schaffe sie trotzdem und ich schaffe eine Lösung, wie wir dieses Problem mit der Schuld, mit dem Ungehorsam geregelt bekommen. Denn Gott sah das Unheil kommen, das die Schlange und die Menschen anrichten werden. Das war nicht so, dass Gott überrascht war und sagt, uch, was ist jetzt passiert, sondern das war von langer Hand geplant und einkalkuliert, und die Erlösung letztlich auch schon durchdacht. Auf den ersten Seiten der Bibel wird schon diese Lösung angedeutet. Nachdem Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben werden, sagt Gott zur Schlange und zur Frau, zur Eva, und er sagt zur Schlange, er, der Nachkomme der Frau, wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Er, der Nachkomme der Frau, der Eva, ist Jesus. Und die Schlange, und Jesus wird der Schlange den Kopf zertreten. Er wird dadurch die Macht des Bösen zerstören, aber dabei wird die Schlange ihm in die Ferse stechen, einen tödlichen Biss, sodass er sterben wird dabei. Diese erste Verheißung zum Tod von Jesus, zur Erlösung des Bösen, hat übrigens Mel Gibson in seinem Film Die Passion genial eingebaut. Achtet mal drauf, wenn ihr ihn schaut, vielleicht heute. Da ist diese Szene, wo Jesus in Gethsemane betet und dann steht er auf und tritt einer Schlange auf den Kopf. Das ist ein Hinweis auf diese Verheißung aus dem ganz am Anfang der Bibel, aus 1. Mose 3. Als Jesus sprach, es ist vollbracht, da hat sich Gottes Plan zur Erlösung erfüllt. Mission erfüllt, hätte er auch sagen können. Mission erfüllt, denn dazu ist er letztlich in die Welt gekommen. Dafür war er Mensch geworden. Es ist vollbracht, heißt auch, das Böse wurde besiegt. Und zwar durch Gehorsam. So kurios ist das. Denn bis zuletzt hatte Satan versucht, Jesus zu versuchen und abzubringen von seinem Weg. Im Garten Gethsemane musste sich der Satan durchringen zum Gehorsam. Das war nicht leicht für ihn. Er wäre lieber den leichteren Weg gegangen und hat gesagt, Vater, wenn es möglich ist, dann nicht. Aber dein Wille soll geschehen. Und bis zuletzt am Kreuz wurde Jesus vom Satan versucht, als die Menschen riefen und spotteten, na steig doch runter vom Kreuz, wenn du der Sohn Gottes bist. Zeig uns doch, dass du der Sohn Gottes bist. Was für eine Provokation. Und das war die letzte Versuchung des Satans an Jesus. Und Satan hatte versucht, dass Jesus ihm gehorcht und nicht Gott gehorcht. Schon am Anfang in der Versuchung, wo Satan auf dem Berg mit Jesus ist und sagt, fall vor mir nieder, dann gebe ich dir alle Reiche dieser Welt. Satan hat immer wieder versucht, dass Jesus ihm gehorcht und nicht dem Vater. Und Jesus blieb gehorsam bis zuletzt und dadurch wurde der Satan besiegt. Jesus war der erste Mensch, der nicht dem Satan gehorcht hat. Und damit war die Macht des Satans gebrochen. Das war eine Niederlage für den Satan. Dass ein Mensch, ganz normaler Mensch, deswegen musste Jesus auch Mensch werden, der sich dem Satan widersetzt hat und dadurch das Böse überwunden hat. Bis zu seinem Tod hat Jesus immer wieder diese Versuchungen ausgehalten und widerstanden. Und so wurde das Böse besiegt durch Gehorsam. Und Jesus musste als Unschuldiger stellvertretend für unsere Schuld sterben. Unsere Schuld ist damit gesühnt. Und er hat die Strafe auf sich genommen. Und das ist der zweite Sieg gegenüber dem Satan, weil der Satan will uns ja immer wieder anklagen vor Gott. Sagt, schau mal diese Menschen an hier, die sind völlig unfähig, dir zu gehorchen. Ständig fallen sie in Sünde, tun sie Böses. Und die Strafe für unsere Schuld ist gesühnt. Wir stehen rein vor Gott. Und das ist die zweite Niederlage gegen den Satan. Paulus beschreibt das sehr treffend im Kolosserbrief Kapitel 2, er hat den Schuldschein getilgt, der uns belastete, einschließlich seiner Vorschriften, die gegen uns standen. Also der Schuldschein, der uns belastet, ist getilgt. Da steht nichts mehr gegen uns. Die Schuld ist gesühnt. Der Satan hat nichts mehr in der Hand, was er gegen uns verwenden könnte bei Gott. Paulus schreibt, er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit beseitigt. Er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Er führt sie im Triumphzug mit, der für Christus abgehalten wird. In dieser Aussage, es ist vollbracht, steckt also eine doppelte Botschaft. Es ist das Bild vom Schuldschein. Jesus hat die Forderungen an uns und für uns erfüllt. Die Forderungen, die gegen uns stehen, hat er erfüllt. Wir können unmöglich die Forderungen Gottes, die moralischen Forderungen Gottes erfüllen. Das schafft kein Mensch, diese moralischen Standards, die Gott gesetzt hat, zu erfüllen. Wir brauchen gar nicht vom Gesetz reden, weil wir sind ja keine Juden. Wir müssen nicht das Gesetz erfüllen. Aber die moralischen, ethischen Standards, die Gott gesetzt hat, schaffen wir nicht, kriegen wir nicht hin, können wir nicht erfüllen. Und Satan freut sich, uns da zu verklagen und sagen, schaut's an, wir kriegen es nicht hin. Aber Jesus hat diese Forderungen für uns erfüllt, indem er sündlos war. Das heißt, er hat stellvertretend für uns ein moralisch einwandfreies, integres Leben geführt. Und wer an ihn glaubt, für den gilt das. Die Forderungen sind quasi für den erfüllt, gelten als erfüllt, der an Jesus glaubt. Und die andere Seite dieser Medaille ist, Jesus hat die Strafe für dieses moralische Fehlverhalten, was wir geleistet haben, auf sich genommen. Das heißt, Jesus hat in doppelter Weise die Forderungen gegen uns erfüllt. Er hat die Forderungen des Gesetzes, die ethischen Forderungen erfüllt und hat die Forderung für die Strafe, die uns eigentlich gilt, weil wir es übertreten haben, auch das hat er auch noch erfüllt. In doppelter Weise hat er die Forderung erfüllt, die Forderung nach einem integren Leben und die Forderung nach einer gerechten Strafe. Das hat Jesus durch seinen Tod vollbracht. Und diesen stellvertretenden Tod hat Jesaja schon mit diesen markanten Worten in Kapitel 53 vorausgesagt, wo es heißt, er hat die Strafe auf sich genommen, damit wir Frieden mit Gott hätten. Und ich lese aus Jesaja 53, wo wirklich das Leiden Jesu und die Bedeutung dahinter vorgezeichnet wird. Er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für einen Ausgestoßenen, der von Gott geschlagen und gedemütigt wird. Doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. Er trug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Wir hatten uns verirrt wie Schafe. Jeder kümmerte sich um seinen eigenen Weg. Aber der Herr lud all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er nahm es hin. Er sagte kein einziges Wort. Er blieb stumm wie ein Lamm, das man zum Schlachten bringt. Wie ein Schaf, das geschoren wird, nahm er alles hin und sagte kein einziges Wort. Er wurde verhaftet, vor Gericht gestellt und zur Hinrichtung geführt. Aber wen kümmert sein Schicksal? Er wurde abgeschnitten vom Land der Lebenden. Weil sein Volk schuldig war, traf ihn der Tod. Man begrub ihn bei den Verbrechern. Bei den Übeltätern fand er sein Grab. Dabei hatte er keine Gewalttat begangen. Keine Lüge war ihm über die Lippen gekommen. Es war der Plan des Herrn, ihn zu schlagen und leiden zu lassen. Er setzte sein Leben für andere ein und trug an ihrer Stelle die Schuld. Und dann deutet Jesaja 700 Jahre vor diesem Geschehen schon die Auferstehung an, sogar schon die Zeit der Gemeinde, der Jünger. Dann heißt es nämlich weiter, darum wird er, also der Leidende, viele Nachkommen haben und lange leben. Wir sind die Nachkommen, weil wir ihm nachfolgen. Durch ihn führt der Herr seinen Plan zum Erfolg. Nachdem er so viel Leid erduldet hat, wird er sich satt sehen am Licht. Da ist die Auferstehung schon angedeutet. Mein Knecht kennt meinen Willen, er ist gerecht und bringt vielen Gerechtigkeit. Ihre Schuld nimmt er auf sich. Darum belohne ich ihn. Mit vielen anderen gebe ich ihm Anteil an der Beute. Mit zahlreichen Leuten, das sind wieder wir gemeint, mit zahlreichen Leuten wird er sie teilen. Denn er hat sein Leben dem Tod preisgegeben und ließ sich zu den Schuldigen zählen. Er trug die Sünden von vielen Menschen und trat für die Schuldigen ein. Das hat Jesus dann am Kreuz vollbracht und vollendet. Und noch viel mehr hat Jesus vollbracht und vollendet. Wir werden jetzt gleich ein stilles Abendmahl feiern. Es werden keine Lieder singen, weil wir kein Musikteam heute haben. Wir werden lediglich leise Musik im Hintergrund hören. Und während der Austeilung werden Texte an die Wand projiziert, die allesamt mit vollbracht zu tun haben, die aufzeigen, die verschiedenen Aspekte und Facetten, was Jesus alles noch vollbracht hat. Es sind Texte aus dem Jump-Kurs, aus einer Einheit, wo es auch darum geht, was Jesus vollbracht hat. Lasst diese Worte, diese Texte auf euch wirken. Es sind Bibelstellen angegeben. Wer mag, kann die Bibelstellen nachschlagen oder zu Hause nachlesen zu diesen Texten. Lasst diese Worte während des Abendmahls auf euch wirken und lest sie und nimmt sie meditativ auf. Zur Einstimmung in das Abendmahl singen wir das Lied Dort am Kreuz.
Opfer, das du